Schriftstellen, viele, an die wir uns wenden können, wenn es um Prüfungen, Versuchungen, Leidenszeiten geht und nicht wenige von uns auch in der Gemeinde durchleben solche Zeiten momentan. Wenn ihr etwas älter seid, dann könnt ihr mit dem Thema wahrscheinlich sehr gut was anfangen. Der rechte Flügel oder vielleicht auch die, die jetzt in ihren Kinderstunden sind, leben hier und da auch noch ein Stück weit, um es nicht zu hart zu sagen, in der Illusion, dass das Leben leichtgängig ist, problemfrei, immer so, wie ich mir das wünsche. Aber ihr Lieben, Wahrheit ist, was im Wort steht, und wir leben in einer 1. Mose 3 Welt. Nicht in einer 1. Mose 1 und 2, sondern in einer 1. Mose 3 Welt. Und zu einer gefallenen Welt gehören Leid, Anfechtungen, Versuchungen, Prüfungen. Paulus sagt es zum Beispiel in 2. Korinther 4, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ihr kennt den Vers, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und dann listet er auf, wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Zwischenmenschliche Probleme, Konflikte in der Ehe, Nöte in der Erziehung, finanzielle Schwierigkeiten, auch Verlust von liebgewonnenen Menschen. Die verschiedensten Nöte gehören zu unserem Leben. Und ihr Lieben, es ist unwahrscheinlich wichtig, und deswegen hat Jakobus dieses erste Kapitel geschrieben, dass wir mit solchen Zeiten richtig umgehen. Weil jeder von uns und auch ich automatisch oder intuitiv falsch auf Herausforderungen solcher Art, auf Leid, auf Anfechtung, auf Versuchung, auf Prüfung falsch reagieren nach unserem Herzen. Und wir werden auch sehen, dass wir nicht nur richtig reagieren müssen, sondern dass es auch nicht automatisch oder ohne unser Zutun geschieht. Und vor allem werden wir sehen, dass Gott seine Hand darin hat und ein Ziel damit verfolgt. Vielleicht ein Vers, der euch allen bekannt ist, den wir manchmal auch vielleicht vorschnell zitieren, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aber wenige lesen weiter den Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Leid und Anfechtung ist schmerzhaft, aber Leid und Not hat einen Sinn. Und den beschreibt Paulus hier unter anderem in Römer 8, Vers 28 und 29. Im letzten legt Gott Hand an und möchte uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern möchte uns umgestalten in das Bild seines Sohnes. Ich habe die Predigt in 4 Punkte gegliedert, ihr habt die vor euch. Was ich euch nicht ausgeteilt habe, ist ein Kugelschreiber, aber ich möchte euch herzlich bitten, das zu einer Übung zu machen. So wie ihr eine Bibel sonntags dabei habt, bringt wenigstens auch eine Schreibmaschine mit. Denn das, was ihr hört, soll nicht nur euch zum Trost dienen. Nach Römer 15, 14 haben wir alle Verantwortung füreinander. Jeder, der voll Liebe ist und voll Erkenntnis vom Wort, ist berechtigt und hat die Verantwortung, anderen Menschen Trost in solchen Zeiten zu geben. Das sagt Paulus in Römer 15, 14. 4 Punkte. Erstens, Prüfungen sind unausweichlich. Jakobus 1, Vers 2. Zweitens, Prüfungen gebraucht Gott, um dich zur Reife zu führen. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Bitte Gott um Weisheit in deiner Prüfungszeit, die Verse 5 bis 8. Und verliere bitte niemals den Blick auf die Güte Gottes in den Prüfungen. Zu dem ersten Punkt, Prüfungen sind unausweichlich. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum redet er von Prüfungen? Denn in meiner Bibel heißt es, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, die Bibel ist nicht auf Deutsch oder Englisch geschrieben, sondern auf Griechisch. Und dieses griechische Wort, was Jakobus hier gebraucht, haben auch viele andere Apostel gebraucht, so zum Beispiel auch Petrus. Und in Petrus 4, Vers 12 gebraucht er das Wort und übersetzt es, zumindest die Elberfelder übersetzt es, mit Prüfung. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Und das gleiche Wort gebraucht der Heilige Geist in 1. Petrus 1, 6. Und das übersetzt meine Schrift, also die Elberfeld-Übersetzung, hier wieder mit Versuchung oder bei manchen vielleicht auch mit Anfechtung. Walter Bauer hat wahrscheinlich das wichtigste Wörterbuch zum Neuen Testament geschrieben. Und er beschreibt dieses griechische Wort mit einer Prüfung oder einem Test, der den Versuch darstellen soll, die Natur oder den Charakter einer Sache besser kennenzulernen. Ja, wir alle haben vielleicht schon mal davon gehört, dass manche Juweliere Gold oder Silber prüfen. Wir hören nachher nochmal von dem Beispiel. Und in diesem Sinne gebraucht der Heilige Geist dieses Wort hier. Also es geht nicht einfach nur um Versuchung, sondern es geht auch um den Zweck dieser Versuchung oder dieser Prüfung, um Bewährung. Prüfungen sind offensichtlich nichts Außergewöhnliches. Sie gehören zu einer gefallenen Welt. Schaut, Jakobus schreibt: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Jakobus sagt nicht, falls ihr ausnahmsweise mal in Versuchung geratet oder in Leid geratet oder in Prüfung oder in Versuchung geratet, sondern er sagt, wenn ihr so etwas gegenübersteht, dann haltet es für lauter Freude. Also, dass wir Leid in dieser Welt haben, ist mehr oder minder was Selbstverständliches. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Versuchungen, Bedrängnis, Prüfungen, Leidenszeiten sind eigentlich der Normalzustand in einer gefallenen Welt und nicht der Ausnahmezustand. Wenn ihr euch die Schrift anschaut, schaut mal, 1. Mose 1, 2 ist die nicht gefallene Welt und ab 3 gibt es, das ist eine klassische Zweiteilung, von Kapitel 3 bis zum Ende, fast bis zum Ende, nur noch Leidenszeiten. Gleich im nächsten Kapitel, ihr Lieben, Eifersucht und Neid, der zum Mord führt. Ein Mord sogar in der eigenen Familie. Und Gott hat uns keine systematische Theologie gegeben, wo er fein, säuberlich und sehr theoretisch die Theologie aufreiht, sondern den ganz großen Teil seines Wortes hat er in Lebensgeschichten verpackt. Und was passiert denn in diesen Lebensgeschichten? Was hat denn Abraham mit seiner Frau gemacht? Wie groß war die Not mit Hagar und Ismael? Oder geht in der Geschichte weiter, wie war es dann mit Jakob und Esau? Oder wie mit den Frauen von Jakob, die sehr viel Konkurrenz untereinander erlebt haben? Oder was ist mit Josef und seinen 11 Brüdern? Wie hat er sich verhalten? Wie haben sie sich verhalten, dass sie ihn fast ums Leben gebracht haben und nachher als Sklaven nach Ägypten verkauft haben? Neid, Eifersucht, Bevorzugung, Hass, Streit durchzieht leider die gesamte Menschheitsgeschichte vom Anfang bis zum heutigen Tag. Und die Bibel bietet uns Weisheit an, wie wir damit umgehen. In Lukas 12, 52 und 53 spricht der Herr Jesus sogar von dem Streit, der in die Familien kommen wird, teilweise sogar um des Evangeliums willen. Wie viele Eheleute, bitte erlaubt mir das, dass ich ein paar Beispiele aus dem Bereich bringe, weil ich mich vom Studium her so viel damit beschäftigen musste, nicht weil ich so viel Erfahrung habe, aber wie viele Eheleute fragen sich schon kurz nach den Flitterwochen, ob sie den oder die Richtige geheiratet haben. Wie furchtbar. Oder wie viele Frauen sind wirklich verheiratet, einsam, weil sie nicht wirklich Gemeinschaft mit ihren Männern erleben. Ihr Lieben, es ist auch interessant, dass Jakobus an überhaupt keiner Stelle noch nicht mal einen Hinweis darauf gibt, dass wir das einfach wegbeten sollen. Oder, dass wenn wir einfach nur genug Glauben haben, wir niemals Leid, Verfolgung, Prüfung, Anfechtung, Not in unserem Leben erleben werden. Das sagt Jakobus nicht, überhaupt nicht. Ja, preist den Herrn für Schadrach, Meschach und Abednego. Die drei sind tatsächlich durch Gottes wunderhaftes Eingreifen von großem Leid verschont worden. Aber wisst ihr, wie viel Tausend und Abertausend Brüder und Schwestern heute, gerade in dieser Zeit, um seines Namens willen sterben und nicht auf wundersame Weise gerettet werden? Leid, Prüfung, Anfechtung gehörte bei den Aposteln zum Alltag und gehört auch heute zum Alltag aller Menschen, insbesondere der Christen. Ich denke, dass wir ein Problem haben in der westlichen Welt und besonders vielleicht auch in Deutschland, weil wir ein Stück weit weichgespült sind. Wir versuchen alles und jede Herausforderung zu meiden. Wir versuchen jedes Leid zu umgehen. Selbst der Tod, das wisst ihr, das ist eine Entwicklung, wird mehr oder minder ausgeklammert. Ja? Die Toten werden recht bald dann abgeholt und ist eine ganz geänderte Kultur, wie das noch unsere Eltern oder Großeltern erlebt haben. Jakobus sagt keinesfalls, dass wir diese Prüfungen wegbeten sollen oder dass, wenn wir Christen sind, dann etwas ein Anrecht hätten auf ewige Gesundheit oder auf immer Wohlergehen. Das stimmt nicht und das ist sogar eine sehr schädliche Lüge, die sich durch das Wohlstandsevangelium heute ausgebreitet hat. Es gibt keine einfache Regel oder Formel, wie wir Versuchungen und Prüfungen in dem Leben meiden können. Es gibt keine einfache Formel in der Kindererziehung, wie die Kinder hundertprozentig gelingen und es keine Schmerzen im Herzen der Mutter oder des Vaters gibt. Es gibt kein Nahrungsmittel, auf was du schwören kannst, was sich immer, oder Nahrungsergänzungsmittel, was sich immer bei bester Gesundheit halten wird. Es werden körperliche Nöte in unser Leben kommen. Und es gibt auch kein, erlaubt mir den Ausdruck, Bachblütencocktail, der dir jede seelische Not aus dem Körper spült. Versuchungen gehören zu unserem Leben und wir müssen deswegen mit rechnen und auch lernen, damit umzugehen. Und genau deswegen schreibt Jakobus dieses erste Kapitel. Er spricht auch davon, dass wenn wir in Versuchungen geraten, seht ihr, so ähnlich wie bei dem beim barmherzigen Samariter, niemand sucht das natürlich und keiner weiß, wann die Stunde ist, wo großes Leid über uns kommt. Aber dass es kommt, damit sollten wir wirklich fest rechnen und vorbereitet sein. Den Zeitpunkt können wir nicht planen und kein Kalender der Welt kann uns darauf vorbereiten. Aber das Wichtige ist, der zweite Punkt, Gott wirkt durch diese Prüfungen und gebraucht sie sogar, um dich zu einer Reife zu führen. Jakobus schreibt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Petrus geht sogar so weit und sagt, dass wir jubeln sollen. Also 1. Petrus 1, Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Ihr Lieben, niemand, auch nicht ich, bin so weltfremd zu sagen, dass wir in unserem Herzen sprechen, oh super, es ist eine Katastrophe in mein Leben gekommen, dass ist die größte Freude für mich. Kein Mensch, niemand im Krankenhaus oder am Sterbebett hat solche Gedanken natürlicherweise in seinem Herzen. Und das ist auch nicht das, was Jakobus schreibt. Jakobus ist nicht weltfremd abgehoben. Er weiß, dass das Not für uns bedeutet. Er weiß, dass wir das meiden wollen. Aber achtet bitte genau auf seinen Wortlaut. Er sagt nicht, es ist lauter Freude, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Er sagt, haltet es für Freude. Und das ist ein großer Unterschied. Er sagt nicht, dass es automatisch etwas Begehrenswertes ist, wenn Schwierigkeiten, wenn Versuchungen, wenn Not, wenn Leid in unser Leben kommt, sondern er ermahnt uns und sagt, bitte, schau ein Stück weiter und halte es für Freude. Warum? Und das erklärt er dann im Vers 3 und 4, weil Gott seine Hand darin hat. Und weil er ein Ziel damit verfolgt. Ich darf auch Beispiele gebrauchen, die uns nahestehen. Am letzten Dienstag konnte ich kurz noch mit Brigitte und Markus sprechen. Und im Grunde genommen haben wir uns genau über dieses Thema unterhalten. als die Brigitte in ihrem Zimmer mit dieser Diagnose und kurz vor der OP lag, da war das keine Freude. Es war entsetzlich. Es war eigentlich Lebensentstimmung. Aber in der Rückschau darf die Brigitte erkennen, das, was körperlich zu einem sehr großen Leid geworden ist und nach wie vor ist, ist ihr in der Ewigkeit zu einem unbeschreiblichen Heil geworden. Und nicht nur ihr, sondern auch ihrem Mann. Ihr Lieben, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Gott wesentlich weniger Interesse an unserem irdischen, leiblichen Wohlergehen hat, als an unserem ewigen Seelenheil und auch an unserem Glauben und auch an unserem Charakter. Wir wollen das nicht, aber es ist eine Realität. Gott ist mitten in unseren Prüfungen, Gott ist mitten in dem Leid und er verfolgt einen guten Zweck damit. Hebräer 12, der Hebräerbriefschreiber, sagt genau das Gleiche in Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber, also auch er, genauso wie Jakobus, versucht unseren Blick über dieses Tal oder über diese Schwierigkeit zu leiten, zu bewegen. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie, und jetzt kommt der gleiche Gedanke, geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, ihr Lieben, Versuchungen oder Leid zu genießen. Wir sind keine Masochisten oder Stoiker oder die das irgendwie ertragen oder sogar Gefallen daran haben sollten. Wenn Menschen oder du selbst in Anfechtung geraten, so können wir uns auf jeden Fall mit der Wahrheit trösten, dass Gott gegenwärtig ist und mit dieser Leidenszeit eine Absicht verfolgt. Und das hat was mit Erkennen zu tun. Schaut euch den Vers 3 an, indem ihr erkennt. Also natürlich ist das nicht, wenn Probleme in mein Leben kommen, gesundheitliche Probleme, dann habe ich nicht als erstes den Gedanken, aha, Gott hat was vor. Sondern als erstes denke ich, ja, ich gehe auf die Knie und habe nur ein Gebet, relativ, vielleicht sogar selbstsüchtig, mach mich frei, erlöse mich ja davon. Ich will das nicht in meinem Leben haben. Aber Jakobus sagt oder der Hebräerbriefschreiber sagt oder Petrus sagt oder der Heilige Geist sagt, wir müssen eine Lektion lernen. Nämlich, dass Gott mit seinen Lektionen etwas vorhat und etwas Gutes vorhat. An Prüfungszeiten freut man sich nicht automatisch, sondern wir müssen lernen, das für lauter Freude zu halten und wir müssen erkennen, dass diese Prüfung ein gutes Ziel hat. Andere vor uns, die haben das geschafft. Das ist nicht unmöglich. Das ist nicht völlig weltfremd, weil was Gott vorhat mit uns, dazu gibt er uns auch die Kraft. Denkt an die Apostel. Die Apostel mussten um seines Namens willen viel erleiden. Wir lesen so flugs dahin in Apostelgeschichte 5, sie wurden gegeißelt und machen uns keine Gedanken, was das eigentlich bedeutet, mit Scherben oder spitzen Metallsplittern den Rücken aufgeschlagen zu bekommen. Das ist keine Freude, für dich nicht und für mich nicht und für die Apostel nicht. Aber was sie für Freude hielten, ist, dass sie um seines Namens willen leiden durften, sagt Lukas in der Apostelgeschichte 5. Oder auch der Hebräerbriefschreiber hat den gleichen Gedanken, indem wir, Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Ja, wir erleben schlimme Dinge und viele von uns gehen durch großes Leid und ich muss das ein bisschen abkürzen, aber es gibt einen ganz großen Unterschied zu dem Herrn Jesus. Wir gehen durch das Tal mit unserem Hirten. Wir gehen durch das Tal mit dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ging auch durch ein Tal. Und das Größte, der größte Schmerz in diesem Tal war, dass er ohne seinen Vater gehen musste. Am Kreuz von Golgatha. Und trotzdem, er wusste das. Und das war der Kelch, wo er darum gebeten hat, dass er von ihm genommen würde. Nicht der Kreuzestod, sondern dieses Verlassensein, was ein dreieiniger Gott niemals vorher in seinem Leben erlebt hat. Und er ist trotzdem gegangen, wohl wissentlich, dass er von seinem Vater verlassen wird. Warum hat er das gemacht? Um der Freude willen, die vor ihm liegt, nach dem Kreuz. Er hat auf die Auferstehung geschaut. Er hat auf das Leben
nach dem Tal geschaut. Und das ist ein bewusster Akt, der in unserem Herzen geschehen muss. Das geschieht nicht automatisch. Das ist kein Automatismus und das ist auch alles andere als natürlich im wahrsten Sinne des Wortes. Zu keiner Zeit, hat mal jemand gesagt, benötigen wir die Eschatologie, also die Lehre von den zukünftigen Dingen, mehr als in den Zeiten, wo es hart ist im Leben. Die Lehre von den zukünftigen Dingen ist nicht jungen Predigern gegeben worden, damit sie sich auf der Kanzel gegenseitig ja das Wort um die Ohren schlagen, wer denn nur recht hat, was in Zukunft passieren wird. Die Lehre der Offenbarung ist uns gegeben worden, damit wir uns trösten sollen. Ja, dass es eine Herrlichkeit geben wird. Deswegen auch der Vers, den wir auf der Beerdigung vom Silas gehört haben, Römer 8, Vers 18. Ich denke, dass die Leiden, das sind Leiden der jetzigen Zeit, nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber die Herrlichkeit, die an uns, an denen, die an ihn glauben, geoffenbart werden soll. Das ist sicher. Der Herr Jesus tröstet seine eigenen Jünger eben auch mit diesem Ausblick auf das Zukünftige. Johannes 16 könnt ihr selbst mal nachlesen von Vers 19 ab. Um der Zeit willen lese ich nur den letzten Vers, wo er ihnen sagt, weil er bereitet sie vor auf seinen eigenen Tod und auf die Trennung und auf diese absolute Verzweiflung, die alle Apostel, auch der mit dem großen Maul, erlebt haben, sodass sie ihm den Rücken gekehrt haben. Und er bereitet sie darauf vor und sagt ihnen, und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Johannes 16, Vers 22. Es gibt tatsächlich einen Grund, sich über Prüfungszeiten zu freuen. Nicht das Leid selbst, was die Prüfung mit sich bringt, sondern die Tatsache, dass Gott bei uns ist und dass er mit schweren Zeiten eine gute Absicht verfolgt. Jakobus wird konkreter und sagt, indem ihr erkennt, Vers 3, dass eure Bewährung oder dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also zum einen geht es offensichtlich um die Bewährung unseres Glaubens. Gott lässt uns durch schwere Zeiten gehen, damit, und die würden wir uns wahrscheinlich niemals selbst aussuchen, damit in uns eine Frucht entsteht, die wir niemals selbst aus eigener Kraft hervorbringen würden. Das ist Gottes Ökonomie, das ist sein Sinn mit den Schwierigkeiten in deinem Leben. Und das genau ist der Sinn von Jesaja 55, Vers 8 und 9, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind und seine Wege nicht unsere Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als über der Erde, so viel sind seine Gedanken und seine Wege erhöht über unsere Wege. Das passt nicht in unsere Ökonomie, dass man durch Leid verherrlicht werden kann, dass durch Handanlegen Gottes, wie ein Bildhauer, der zuschlagen muss und der immer ein Stück von diesem Brocken weghauen muss, was eben nicht zu dem Bild gehört, dass das wirklich etwas Gutes in uns hervorbringen soll. Das gehört nicht zu unserem Denken, aber das gehört ganz bestimmt zu Gottes Denken. Wir bevorzugen ein ruhiges Leben, ich auch. Ja, ich bin auch total lätschig, selbst wenn ich nur 3 Blasen an den Fingern habe. Oder Oskar war vielleicht auch etwas betrübt, als er den Verband angelegt hat, ich weiß es nicht. Aber das ist die natürliche Reaktion in uns. Wir lieben das nicht. Wir lieben ein ruhiges Leben, er liebt Heiligung. Und wir sollten unser Herz eben darauf einstimmen, auf dieses Programm. Der Schlüssel ist, dass wir uns nicht über die Prüfung selbst freuen. Das erwartet auch Jakobus nicht. Das erwartet auch Gott nicht von dir, dass du jetzt über dieses Leid Freude empfindest. Ja, das wäre ein Stück weit schizophren oder weltfremd. Sondern wir sollen über das Ergebnis, was Gott damit beabsichtigt, darüber sollen wir uns freuen. Christen sind nicht aufgefordert, sich an Schmerzen zu erfreuen. Aber Christen sind aufgefordert, über den Schmerz hinaus auf Gott und seine Absichten zu blicken. Er will einerseits unseren Glauben damit bewähren. Das ist eines der Absichten, die er hier in Jakobus 1, Vers 3 sagt. Er möchte den Glauben prüfen. Und wahrhaftiger Glaube bleibt auch in Prüfungszeiten, weil es sein Geschenk an uns ist. Gold und Silber kann auch geprüft werden. Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Eine zum Beispiel ist, dass man einen Probierstein nimmt und man macht einen, ich nenne das Abstrich, aber das ist kein Abstrich, ja, sondern das ist ein Abrieb. Man macht einen Abrieb von diesem Gold und dann wird Säure über dieses Gold oder über dieses Silber geträufelt. Und wenn das Gold bleibt, dann ist es wirklich Gold. Und wenn es verschwindet, dann war es kein Gold. Oder dann hat es nicht eben diese Karatzahl gehabt, die von außen versprochen wurde. Und das ist das Gleiche, die gleiche Idee wie von diesem vierfältigen Acker. Ja, da geht viel auf. Da geht auch manches auf der Straße auf. Und da geht auch manches unter Dornen und Disteln auf. Aber das ist kein wahres Leben. Das ist kein wahrer Glaube. Wahrer Glaube besteht offensichtlich auch in Prüfungszeiten. 1. Petrus 1, weil Petrus so viel auch von Leid spricht in seinem Brief an die Gläubigen, die durch große Not gingen, schreibt in Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Jeder weiß, dass Edelmetalle nicht in Reinform oder ganz selten in Reinform in der Erde vorkommen, sondern sie kommen als Erze vor. Und wie gewinnt man aus einem Erz Eisen? Durch viel Feuer. Und dann schwimmt die Schlacke nach oben und trennt sich von dem Eisen. Prüfungen, Versuchungen, Leid, Notzeiten in unserem Leben bewirken auch Ausharren, sagt Vers 3. Ausharren könnt ihr auch mit Standhaftigkeit oder Beharrlichkeit oder mit Durchhaltevermögen übersetzen. Und das ist etwas, was niemandem von uns in die Wiege gelegt ist. Ja, wer schon mal Erfahrung gemacht hat mit langem Laufen, ja, mit Dauerlauf, der weiß, wenn man anfängt, dann will man wahrscheinlich nach 100 Metern schon wieder aufgeben. Aber es gibt einige unter uns, die haben offensichtlich irgendwann mal angefangen und die haben sich daran gewöhnt. Und die sind weitergelaufen und haben diesen Schmerz überwunden und sind weitergelaufen und weitergelaufen. Und einige von uns, und das sind keine Übermenschen, sondern die haben einfach viel trainiert, konnten sogar so einen Marathon laufen. Und Gott, auch wenn wir das nicht glauben wollen, hat genau die gleichen Absichten mit unserem Leben. Er lässt Feuer in unserem Leben zu, um unseren Glauben zu festigen. Er hat Gutes im Sinn. Ja, wir folgen oft unserem Denken, wie kannst du sowas zulassen? Warum hast du das getan? Aber ihr Lieben, das ist eine Offenbarung, was wir wirklich von Gott denken. Alle, ich kürze das oder gebe mal eine kleine Vorschau, Jakobus weiß, dass wir so denken. Und deswegen sagt Jakobus am Ende von diesem Predigtext, alle guten Dinge kommen von oben. Da kommt nichts Böses. Gott meint es gut mit uns, nur wir folgen einem falschen Denken. Wir halten es eben nicht für Freude, dass Gott die Schwierigkeiten gebrauchen will, um unseren Glauben zu trainieren, zu stärken. 1. Timotheus 4, Vers 8 ist auch dieses Gymnasio. Da kriegen wir den Ausdruck Gymnasium her, aber bei den Amerikanern noch viel besser. Die kriegen den Ausdruck Gym her und das ist die Sporthalle. Und in der Sporthalle muss trainiert werden. Und die leibliche Übung, sagt Paulus, ist zu wenigen Nütze. Aber diese geistliche Übung, dieses Training, was Gott mit dir absolviert, das ist zu allem Nütze. Nur schätzen wir das oft nicht so ein. Ausdauer geschieht, wie gesagt, nicht von ungefähr. Und ihr Lieben, diese Ausdauer, die Gott in uns hervorbringen möchte, das geschieht auch zielgerichtet. Ich will mal vielleicht die Männer ansprechen, weil ich mich mit ihnen in dem Punkt mit Sicherheit identifizieren kann. Es gibt gewisse Versuchungen, die hat vermutlich jeder Mann. Und manche fragen sich oder haben sich vielleicht schon mal gefragt, warum habe ich die immer wieder? Warum hat Gott nicht einfach alle schönen Frauen von diesem Planet entfernt? Das Problem liegt nicht in den schönen Frauen. Das Problem liegt in mir und in meinen Herzen. Und ich will aber einen Schritt weiter gehen. Vielleicht habt ihr euch eben das schon mal gefragt, warum denn immer wieder? Jetzt bin ich 40 oder 50 oder 60 oder 70 oder 80 und ich habe immer noch diese Versuchungen. ihr Lieben, es ist ein Training. Und Gott möchte, dass wir eine Lektion lernen in diesen Punkten. Und wenn du so lange immer wieder bis aufs Äußerste in diesen Punkten versucht wirst, dann ist das nicht, weil Gott schäbig ist oder masochistisch ist oder Wohlgefallen hat, ein Despot ist oder dich liebt, leiden zu sehen, sondern er legt den Finger ganz bewusst in diese Wunde, damit du lernst, was es heißt, einen Bund mit deinen Augen zu schließen. Damit du lernst, was es heißt, dass du dein Herz mehr bewahren musst als alles andere in diesem Herzen. Es spielt überhaupt keine Rolle, was deine Frau von dir denkt oder was die Gemeinde von dir denkt. Was Gott von dir denkt und was in deinem Herzen sich wirklich abspielt, was du mit deinem zweiten Blick machst, das ist entscheidend. Und dass Gott immer wieder das zulässt in deinem Leben, ist nicht, dass er ein Despot ist oder es böse mit dir meint, sondern im Gegenteil, er will, dass du diese Lektion lernst, dass du fest wirst, dass du bewährt wirst, dass sich das nicht mehr umreißt. Und dazu gebraucht er Feuer. Dazu gebraucht er diese Leidenszeit. Die heiligsten Männer und auch die heiligsten Frauen waren diejenigen, die in Versuchungen ausgeharrt haben. Oder man kann es auch anders ausdrücken, verschwende nicht deine Versuchungen, sondern geh zum Wort und lerne richtig damit umzugehen. Weil das Wort Gottes bietet Weisheit für jegliche Versuchungen. Andere haben große Probleme, zornig zu werden, und die werden darüber zornig, dass Gott ihnen ihre Frau immer noch nicht genommen hat. Das ist was falsch. Ja, natürlich kann es sein, dass du über deine Frau immer wieder zornig wirst. Aber das Problem liegt ganz sicher, Markus 7, nicht bei deiner Frau. Das Problem liegt in unserem Herzen. Und Gott bietet Hilfe an. Für wen hältst du dich eigentlich? Glaubst du, dass du der Richter über Leben und Tod bist, dass du Gott bist, dass du Besseres verdient hast? Darüber wirst du nämlich zornig. Das ist der Anlass. Ja? Wenn ich glaube, ich habe Besseres verdient, dann schätzen wir uns nicht richtig ein. Oder wenn ich etwas bekomme, von dem ich glaube, dass ich es nicht verdient habe. Das ist Weisheit vom Wort. Deswegen werde ich zornig. Und Gott erlaubt es immer und immer wieder, nicht weil er ein Despot ist, sondern weil er Ausdauer möchte, weil er Bewährung möchte und weil er nicht dich in dem Zustand haben möchte, in dem du momentan noch bist, dass du über solche Dinge zornig wirst. Er möchte dich in das Bild seines Sohnes umgestalten. Er will, dass du voller Liebe, voller Langmut, voller Frieden wirst und so mit deinem nicht Übernächsten in der Gemeinde, sondern mit deinem Nächsten in der Familie umgehst. Es ist nicht die Frage nach dem Warum entscheidend, wenn Leid über dein Leben kommt, sondern die Frage nach dem Wozu ist entscheidend. Erstens, Prüfungen sind unausweichlich, das gehört zum Leben. Zweitens, Gott wirkt durch diese Prüfungen und gebraucht sie, um dich zur Reife zu führen. Und drittens, bitte Gott um Weisheit in deiner Prüfungszeit, Jakobus 1, die Verse 5 bis 8. Wir lesen nur den Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ihr Lieben, die längste Zeit habe ich wirklich geglaubt, Jakobus fängt hier ein neues Thema an. Es geht jetzt um Weisheit. Und wenn einem Weisheit mangelt, dann soll er um Weisheit bitten. Aber mitnichten ändert oder wechselt Jakobus jetzt hier den Fluss in seinem Gedankengang. Weil wenn ihr später dann Vers 13 schaut, da redet er von Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Oder Vers 14, 15 redet er von der Versuchung. Er hat das Thema nicht gewechselt. Und ich denke, nach der Einführung von Vers 3 und 4 haben wir verstanden, dass Vers 5 genau dieses Thema ist. Es braucht gerade in Anfechtung und in Leid unwahrscheinlich viel Weisheit, um richtig darauf zu reagieren, um richtig damit umzugehen, um die richtige Lektion daraus zu lernen. Es geht nicht allgemein um Weisheit, welches Auto ich kaufen soll. Es geht nicht allgemein um Weisheit, wie ich mein Geld oder meine Zeit verbringen soll. Es geht wirklich um Weisheit in Anfechtung. Es geht um Weisheit in Not. Und ist es nicht so, reflexartig, das haben wir eben gesagt, da sagen wir in unserem Herzen, ich will das nicht. Lass das aufhören. Das muss weggehen. Das gehört nicht zu unserer Ökonomie. Aber wenn wir nach Gottes Weisheit die Situation beachten, dann kommen wir zu einem anderen Schluss. Dann lesen wir mit Jakobus, okay, es ist schwer, es ist bitter, ich will das nicht, aber ich halte daran fest. Du bist gut, du bist gütig und du bist bei mir. Und du gehst dadurch und du hast ein Ziel damit. Und ich möchte dieses Ziel nicht versäumen. Wie viele versäumen dieses Ziel und rennen einfach weg? Wie viele Ehen, auch unter Christen, werden geschieden? Ja, warum werden sie denn geschieden? Ich muss wieder ganz leise und vorsichtig reden. Aber ist es nicht so? Wir lassen uns scheiden, weil wir die Ruhe und den Frieden und unseren Weg lieber haben als eine Lektion, die wir vielleicht sogar durch einen schwierigen Menschen lernen könnten an unserer Seite. Es braucht Weisheit in Anfechtung, um die Anfechtung richtig einzuschätzen, um richtig zu reagieren, um in dieser Anfechtung oder Prüfung auch den Gott gewünschten Nutzen zu ziehen und natürlich besonders, um dieser Versuchung nicht nachzugeben. Vielleicht ein kurzes Wort, was ist Weisheit? Sprüche 1, Vers 7 und Sprüche 9, Vers 10 definieren ganz klar, was Weisheit ist. Oder Sprüche 9, Vers 10 sagt es sogar in einem Satz. Mit Gott rechnen ist der Anfang von Weisheit. Gottesfurcht, und das ist sehr altdeutsch, neudeutsch ist Gottesfurcht, nicht Angst haben vor ihm, sondern mit ihm rechnen. Weil das Gegenteil ist ja Narrheit, da haben wir heute Morgen vom Oscar von gehört, und Narrheit ist mit Gott nicht rechnen. Das sagt der Psalmist mehrfach in dem Psalmen. Also heißt Weisheit mit Gott rechnen. Und seht ihr, wie gut das auch hier zu Jakobus passt, warum er jetzt von Weisheit redet. Die wenigsten von uns, auch ich, rechnen in Leidzeiten mit der Hand Gottes. Wir denken, bestenfalls ist es ein Unfall passiert. Bestenfalls denken wir, wir wollen Gott sogar noch in Schutz nehmen und sagen, vielleicht hat er es nicht mitgekriegt oder er leidet mit. Ja, er will das eigentlich nicht. Ja, er leidet mit und hätte es wohl verhindern wollen, aber konnte nicht. Ja, das war halt Satan, der ihm da übel mitgespielt hat. Wir nehmen das oftmals in unserem Herzen wie Yin-Yang, ja, wie dieser schwarze Halbkreis und dieser weiße Halbkreis, die miteinander im Kampf stehen. Nichts ist ferner von der Wahrheit. Gott ist allmächtig, Satan nicht. Gott ist allgegenwärtig, Satan nicht. Gott ist allwissend, Satan nicht. Und Satan, das wissen wir von Hiob, das wissen wir von Petrus, darf nur das machen, was Gott zulässt. Gottes Hand ist in deiner schlimmsten Phase deines Lebens. Es ist ein Trugschluss. Das ist eine Lüge, zu sagen, Gott ist nicht dabei, ja. Oder er konnte ja nicht anders. Ja, er leidet mit. Ja, das ist ganz klar. Er hat keinen Gefallen an unserem Leid und er leidet tatsächlich mit. Aber sein Leid hat einen viel weiteren Blick. Und er schaut auf das, was aus diesem Leid hervorkommen soll. Echte Weisheit ist die Fähigkeit, unser Leben oder auch unsere Prüfungen aus der Perspektive Gottes zu betrachten und dementsprechend zu handeln. Er ist kein Despot, er ist kein Schwächling. Wir glauben auch nicht an Deismus. Ja, das ist ein Fremdwort, aber Deismus heißt, Gott hat die Welt mal aufgezogen und dann hat er sie sich selbst überlassen und schaut jetzt von der Ferne zu. Das stimmt nicht. Gott kontrolliert sogar den Tod eines Spatzen. Und wie viel mehr? Und ein Haar, was täglich zu Hunderten von meinem Haupt fällt. Wie viel mehr dann das, was in dein Leben kommt? Er ist nicht nur ein Gott der Ferne, er ist auch ein Gott der Nähe, der ganz genau weiß, was sich in deinem Leben abspielt. Weisheit, Sprüche 9, Vers 10, ist erstens überhaupt mit Gott rechnen und die Auflösung, das ist auch Sprüche 9, Vers 10, ist, echte Weisheit ist nicht einfach nur viel Wissen, sondern echte Weisheit ist Gott kennen, sein Wesen kennen und dann die Dinge, die in unserem Leben passieren, nach seinem Wesen zu beurteilen. Versteht ihr? Jeder von uns macht natürlich diesen Trugschluss und sagt, es ist was Furchtbares in meinem Leben passiert, Gott kann nicht liebevoll sein. Das macht jeder. Da bist du nicht alleine. Wir beurteilen das Wesen Gottes durch die Brille dessen, was uns passiert. Durch die Brille unserer Umstände. Versteht ihr das? Aber das ist falsch und das ist sogar super gefährlich. Gott ändert sich nicht, ja, durch unsere Beurteilung. Gott ist der Gleiche und Gott hat uns zugesagt, wie er ist. Paulus strampelt richtig im Kapitel 5 und im Kapitel 8, um uns das beizubringen. Gott hat dich geliebt, als du sein Feind warst, als du nicht nach ihm gefragt hast, als du keinen Gedanken an dich verschwendet hast. Wo du jetzt sein Kind, sein Freund geworden bist, wird Gott dich dann nicht weiter lieben und mit Christus dir alles schenken? Das ist die Argumentation, die Paulus bringt. Er weiß, dass wir schwach sind und wir beurteilen leicht Gottes Wesen aufgrund der Umstände, die uns widerfahren. Weisheit ist, dass wir Gott studieren, so wie er wirklich ist. Und wenn wir wissen, wie er ist, dann durch dieses Wissen unser Leben beurteilen. Und das ist was ganz anderes. Versteht ihr den Unterschied? Wir schauen auf unser Leben und sind versucht, dann Gott so klein oder so despotisch oder so gering zu machen. Aber das ist falsch. Wir müssen Gott studieren, wie er sich geoffenbart hat. Er hat sein Leben für dich verwendet. Der Jesus hat gebetet, lass diesen Kelch von mir vorübergehen. Der Kelch ist nicht vorübergegangen. Und der Jesus ist diesen Tod in Gottes Ferne gestorben für dich und für mich. Wenn er mein Heil ist, vor wem soll ich mich dann noch fürchten? Es ist leider so, wir lesen darüber, wir hören darüber, wir trinken den Kelch, wir essen das Brot, aber wir packen es oft nicht, was das wirklich bedeutet. Jemand hat mal dieses Beispiel gebraucht. Wir sitzen wie der Spatz auf dieser 20 oder 200.000 Volt Leitung und die summen unter unseren Füßen durch und wir spüren nichts. Und wir trällern doch wieder unser eigenes Lied. Ihr Lieben, Gott ist Liebe und er meint es gut mit deinem Leben. Und verlass dich darauf und schaue so auf diese Schwierigkeiten. Schaue so auf diese Täler, die Gott dich führt. Und er will sie gebrauchen, um deinen Glauben zu bewähren und sogar, um in dir eine Frucht hervorzubringen, die du selbst aus eigener Kraft niemals hervorbringen könntest. Er hat das Beste und das Schönste und das höchste Ziel mit dir vor. Er will dich in das Bild seines Sohnes, Jesus Christus, umgestalten. Damit Jesus wie ein Erstling ist, wie der Prototokos, und wir dann seine Erstlingsfrucht. Wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und er wird und sie wird ihm gegeben werden. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann bitte ich dich, mach das, was einfach da steht. Bitte Gott in diesen leidvollen Zeiten um Weisheit. Und um Weisheit bitten heißt nicht automatisch, lass das vorübergehen. Ja, lass das ganz schnell weggehen. Das ist nicht wirklich Weisheit. Wenn ich weise bete, dann bete ich, Herr, du weißt, dass ich schwach bin. Du weißt, dass ich davonlaufen will. Du weißt, dass ich genauso wie die Frau Hiobs versucht bin, dich zu fluchen. Hilf meiner Schwachheit. Hilf meinem Unglauben. Das darf ich beten. Du darfst das Wort Gottes zurückbeten. Das habe ich lange Zeit nicht begriffen, was für ein Schatz das ist, wenn wir was lesen, was wir nicht kennen oder noch nicht haben, dann nimm das und wirf den Ball sofort im Gebet zurück und sag, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass das in meinem Leben Realität wird. Und wisst ihr, Jakobus sagt, das ist nicht wahrscheinlich, dass Gott dir dann hilft, das ist eine absolut feste Gewissheit. Weil das will Gott. Dann ziehst du mit ihm an einem Strang. Dann bist du rübergetreten auf seine Seite. Dann stehst du nicht mehr hier und schmollst vor Gott, ja, und haderst mit ihm, was ein sehr, sehr gefährlicher Ort ist. Weil ihm ist nichts entglitten. Er hat die Fäden in seiner Hand. Sonst wäre nicht mehr Gott. Sonst wäre Satan der Souverän. Und das ist er nicht. Gott ist der Souverän. Er hat kein Wohlgefallen dran, aber er nimmt Maß. Denkt an Josef. War das schön, fast getötet zu werden? War das schön, von seinen Brüdern so behandelt zu werden? War das schön, so viele Jahre um seiner Brüder willen letztendlich dann auch im Gefängnis in Ägypten zu sitzen? War das schön? Aber schaut auf das Ende. Ihr habt's böse gemeint. Gott hat es gut gemeint. Und wer nicht begreifen kann, dass Gott wirklich eine Absicht darin hat, auch wenn er mit uns leidet, der geht ein paar Kapitel zurück in Kapitel 45 und sucht bitte, dreimal sagt das Josef von seinen Brüdern, Gott hat mich hierher geführt. Die Brüder haben das gar nicht kapiert. Die waren total versunken in Schuld und Scham. Und dreimal sagt er ihnen zum Trost, du denkst, du hast das gemacht. Gott hat es gemacht. Auch wenn es schwer war. Und er hat auch mit Josef im Gefängnis gelitten. Aber Gott hat Hand angelegt. Wenn jemand von uns Weisheit mangelt, dann bitte er Gott um Weisheit und Gott gibt gerne Weisheit. Wir müssten noch viel mehr Zeit in dem Abschnitt verbringen, aber wir haben sie nicht. Aber noch eine kleine Hilfe, wenn Jakobus hier sagt und uns warnt, er bitte aber im Glauben und nicht im Zweifel, dann lasst uns Zweifel noch richtig definieren. Mit Zweifel meint er nicht, was wir im ersten Blick denken, oh, wenn ich nicht ganzen Glauben jetzt habe und wenn ich nicht ganz darauf vertraue, dass Gott ja seine Hand im Spiel hat und Gutes mit mir vorhat. Das meint Jakobus mitnichten. Das wäre ein Widerspruch. Denk mal an den Mann in Markus 9, der zum Herrn Jesus kam und hatte Leid um seinen Sohn. Und er bittet den Herrn Jesus, Herr Jesus, ich bitte dich, hilf meinem Kind. Und dann fragt ihn der Herr Jesus, hast du Glauben? Und wie antwortet er, Herr Jesus, ich habe Glauben, aber bitte, bitte, hilf meinem Unglauben. Ihr Lieben, wenn du Zweifel hast in deinen Notzeiten, das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches und schon gar nicht will dich Gott dafür schelten. Das ist nicht, was Jakobus hier sagt, sondern er erklärt es dann in dem Vers 6 und 7. Er redet von dieser Woge, die hin und her geworfen ist. Er redet von diesem Zweifel, der schielt. Ich komme jetzt nochmal auf das Beispiel von dem Mann und ich rede wahrscheinlich alle Männer an. Wenn du auf der einen Seite Gott um Weisheit bittest mit Versuchung, was Frauen, schöne Frauen angeht, richtig umgehen willst, aber gleichzeitig diesem selbstsüchtigen Gebet folgst, ich möchte aber diesen Kick. Ich möchte aber dieser Frau trotzdem auf die Brüste oder auf den Hintern schauen. Darf ich das mal so direkt sagen? Wenn du das machst in deinem Herzen, wenn du auf der einen Seite Gott flehst um Hilfe, und gleichzeitig schielst, ja, hin und her gerissen, sagt Jakobus, und dann doch das andere willst, dieses Selbstsüchtige, dann brauchst du nicht erwarten, dass du dann etwas von Gott erlangen wirst. Gott will ganze Sache. Gott will keine Fans, oder wie war das in dem Film? Ja, der will alles. Und das war eigentlich auch die Botschaft von Hans-Peter Reuer. Dein Leben gehört nicht dir. Das ist nicht dein Eigentum. Gott hat es dir geschenkt. Und er will, dass du es für ihn lebst, ganz und gar. Wenn du aber schielst, ja, Herr, mach mich heilig, nimm mir meinen Zorn, aber bitte nicht jetzt, dann funktioniert es nicht. Und dann erwarte bitte nicht, dass Gott dir auch das Geringste schenken könnte. Entscheidend ist nicht die Stärke, ihr Lieben, nochmal als Trost unseres Glaubens, entscheidend ist das Objekt des Glaubens, wen du anbetest. Du hast es mit dem zu tun, der wirklich barmherzig ist, der wirklich mitleidig ist. Der Herr Jesus hat alles erlebt, was du erlebt hast. Der musste sogar durch diese Nöte gehen, um gehorsam zu lernen. Wie viel mehr lässt Gott dich und mich dann durch Nöte gehen, um eben diese Reife zu erlangen. Ein letzter Satz nur. Verliere, das ist der vierte Punkt von 12 bis 18, lese es zu Hause einfach nach, verliere bitte niemals die Güte Gottes aus deinen Augen in deinen Prüfungszeiten. Ja, wir sind versucht, und Jakobus ist ganz realistisch zu sagen, ha, Gott hat mich versucht. Ja, er ist schuld. Die Versuchung, ihr müsst unterscheiden zwischen der Situation und dem, was sich in unserem Herzen abspielt. Die Situationen, ja, die lässt Gott zu. Das hat er bei Hiob gemacht, das hat er bei Petrus gemacht, das hat er bei der Brigitte und dem Markus gemacht, das hat er auch bei euch gemacht und das macht er bei jedem von uns. Er konzertiert dein Leben, er lässt diese Situation zu. Satan ist der Urheber der Versuchung, aber Gott nimmt Maß und lässt tatsächlich zu. Aber er ist nicht der Versucher, er ist derjenige, der dir helfen will, da durchzukommen, um dich zu stärken. Das ist der Unterschied. Und die Versuchung, die findet in unserem Herzen statt. Jakobus 1 redet Bände, was wirklich in deinem Herzen stattfindet. Wenn du dann den Blick wirfst und wenn die Sünde dann empfängt in deinem Herzen, was bei David passiert ist auf dem Dach, wo er Bathseba angeschaut hat, die Sünde dieses zweiten Blickes, dann empfängt die Sünde in meinem Herzen, dann fange ich an, dann fängt der Motor an zu laufen und das darf ich aus Erfahrung sagen, wenn du das machst, wirst du Konsequenzen ernten. Hundertprozentig. Du kannst es dir nicht erlauben. Du kannst nicht schielen. Du kannst nicht, ja, ich will heilig sein und ja, ich möchte aber auch meinen selbstsüchtigen Genuss folgen. Das geht nicht. Rechne bitte mit Gottes Güte in deinen Versuchungen. Ich habe das eben schon gesagt, studiere den Charakter Gottes, wie er wirklich ist. Er ist allwissend und deswegen werden seine Pläne und seine Absichten immer zustande kommen, denn er verfügt über vollständiges und perfektes Wissen. Er ist allgegenwärtig, ganz im Gegensatz zu Satan, und deswegen werden seine Pläne und Absichten immer zustande kommen, denn er allein ist an allen Orten zugleich, auch mit dir in deiner Zeit, jetzt und heute. Und Gott allein ist allmächtig und deswegen werden alle seine Pläne und seine Absichten zustande kommen, denn er allein besitzt die Kraft, alles nach seinem Willen zu tun. Ihr Lieben, es ist so wesentlich, dass wir inmitten unserer Prüfungen an der Güte Gottes festhalten. Ich weiß, dass solche Zeiten schmerzhaft sein können, dass schwere, unheilbare Krankheit schmerzhaft ist, dass ein ungehorsames Kind, was seine eigenen Wege geht und nicht dem Herrn folgt, schmerzhaft ist, dass eine gescheiterte oder eine schwierige Ehe schmerzhaft ist, auch wunderliche Arbeitgeber schmerzhaft sein können. Aber bitte, 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 lass nicht diesen Trugschluss in deinem Leben zu, Gott hat geschlafen oder wie kann er sowas zulassen, dass du an seinem Wesen deswegen zweifelst. Das ist der falsche Ort. Und da wollte Gott dich nicht hinführen, sondern studier bitte, wie Gott sich wirklich verhalten hat, dass er zuverlässig ist, dass er durchträgt, dass er seine Zusagen hält und dass er eine Absicht hat mit den schwierigen Zeiten. Jakobus gibt uns eine Hausaufgabe mit und damit schließen wir. Er sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und das bitte ich euch, setzt euch mal hin, und macht das nicht nur intellektuell, ja, Gott ist gut, Gott ist gütig, Gott ist liebevoll, er sorgt für mich, sondern setz dich mal hin und schreib dir mal auf, wie viel Segnungen, wie viel Güte du nur heute, du von Gott erfahren hast. Und wie viele in den letzten Tagen. Und wie viel in der Tatsache, Vers 18, dass er dir ewiges Leben geschenkt hat. Dass er dich begnadigt hat, obwohl er alles Recht gehabt hätte, dich auszulöschen, in ewiger Gottesferne zu lassen. Setz dich mal hin und mach Hausaufgaben, so wie Jakobus das schreibt, und bedenke das. Überleg mal, wie viel Gutes Gott dir jeden Tag zeigt. Und mit diesem Denken kannst du aus den Prüfungszeiten wirklich den Nutzen ziehen, den Gott uns schenken möchte. Wir müssen aufhören, das Wesen Gottes durch die Brille unserer Lebensumstände zu sehen und anfangen, die Lebensumstände durch das Wesen, durch die Brille Gottes zu sehen. Ich fasse zusammen. Ja, jeder von uns wird Prüfungen und Versuchungen durchleben müssen. Wir sollen aber darin nicht verzagen. Gott ist der Souverän und hat gute Gedanken über uns. Das geschieht nicht automatisch, sondern wir müssen uns entscheiden. Wir müssen um Weisheit bitten. Bitte Gott in diesen schweren Zeiten um Weisheit, damit du erkennst, dass er durch Prüfungen dich näher an dein Herz ziehen will, dich seinem Sohn ähnlich machen will und dass er eben das gebraucht, um dich seinem Sohn, den Spuren seines Sohnes folgen zu lassen. Es hat mir gut getan, sagt der Psalmist im Psalm 119, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich, mich auf deine Bestimmungen zu besinnen. Amen.